Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich wünschte, wir hätten jetzt einen Fernsehgottesdienst, dann könnte die Kamera mal eben ganz schnell auf unseren Text zur Predigt heute oben drauf halten. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Fernsehkamera haben wir jetzt leider nicht hier. Aber ihr könnt es lesen. Könnt ihr es lesen? Ja, die meisten. Erstens, ich bin der Weg, sagt Jesus. Jesus sagt nicht, ich bin ein Weg, ein beliebiger. Und wir suchen uns dann den bequemsten aus. Sagt doch nicht, ich bin die Autobahn. Und ihr könnt mit eurem Leben darauf rasen, wie ihr wollt. Er sagt auch nicht, ich bin ein Irrweg. Was wäre das für ein Werbespruch? Und er sagt es recht nicht, ich bin ein Holzweg, also ein Weg, den die Waldarbeiter in den Wald geschlagen haben, um das Holz herauszuholen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Einige werden sich ja sicherlich noch an den Film erinnern, Die Brücke am Quai. Kennt ihr, ne? Da müssen britische und amerikanische Soldaten für die Japaner im Dschungel eine Brücke bauen. Es gelingt einem GI zu fliehen, er findet einen einheimischen Guide, einen, der ihn führt. Irgendwann im Durcheinander des Dschungels, nach mehreren Tagen, fragt der GI seinen Führer, ob er noch wisse, wo sie sind. Kein Weg ist zu sehen, sie müssen sich richtig durchschlagen. Antwort, ich bin der Weg. Wäre der GI diesem Guide nicht gefolgt, er wäre verloren gewesen. So aber ist ihm die Flucht geglückt. Jesus ist der Weg zu Gott. Unsere Möglichkeiten sind am Ende. Da ist nur noch Gott. Und vor ihm haben wir uns zu verantworten. Es gibt keinen Weg neben ihm her, ob wir das wollen oder nicht. Und das heißt dann weiter, alle Religionen und Ideologien sind Irrwege oder Holzwege. Es gibt nur den einen Gott und der hat sich uns in Jesus Christus gezeigt. Niemand muss mehr ahnungslos sein. Jeder hat den Zugang zu Gott. Jeder. Jeder, der will. Natürlich ruft das Protest hervor. Klar, wir sind doch autonom, selbstständig, selbstbestimmt. Wie kann uns einer sagen, dies ist der Weg? Mehr noch, ich bin der Weg. Wir müssen den Weg nicht gehen. Jesus spricht hier eine Einladung aus. Also verstehen Sie doch, der lebendige Gott lädt Sie ein. Er lädt ein. Und ob das stimmt, das können wir ganz leicht prüfen. Falten Sie die Hände und beten Sie, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und dann warten Sie, was sich verändert. Dem Teufel ist es völlig egal, was sie glauben. Hauptsache, sie glauben nicht an Jesus. Sehen Sie, der Teufel will ihnen die Ewigkeit rauben. Und deshalb bleiben Sie dran an Jesus und beten Sie und vertrauen Sie, er passt auf Sie auf. Jetzt im Lutherjahr habe ich wiederholt schon das Lied von Luther gesungen, »Ein feste Burg ist unser Gott«. Und da heißt es in Vers 3, und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ich war in Moskau auf dem prominenten Friedhof. Da liegen all die Promis neben dem Jungfrauenkloster, ein ganz eigener Friedhof für die, die einen Namen haben. Wer ist nun der einflussreichste Tote? Besser gesagt, wer war mal der einflussreichste Tote? Und das ist schon etwas gespenstisch. Die Büsten der politischen Prominenz und Funktionäre, die Stelen mit ihren darauf geschriebenen Namen, ein Grab fällt besonders auf, das von Jelzin. Eine riesige blau-weiß-rote Flagge aus Stein liegt auf dem Boden, leicht gewellt, und darunter der ehemalige Generalsekretär. Keine 20 Meter davon entfernt steht eine große weibliche Plastik, Raisa, die Frau von Gorbatschow. Und nur um noch einen zu nennen, etwas weiter entfernt liegt Chruschtschow, der war mal an der Kremlmauer beerdigt und wurde dann umgebettet. Nein, ich möchte hier nicht begraben sein. Es fehlt auch ganz deutlich ein Hoffnungszeichen, ein Kreuz. Ich fing an zu summen und merkte dann, was das für ein Lied war und wie mir das Herz leichter wurde, die Beklemmung wich. Dieses Lied hatten wir früher in unserem Jugendkreis gesungen. Seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Und dann der Refrain, Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen, sein Gebot gilt alle Zeit. Ein Reich voller Friede und Wahrheit, ein Reich voll von begnadigten Sündern, ein Reich ohne Mord und Totschlag, ein Reich ohne Terror und ohne Anschläge, ein Reich ohne Polizei, ein Reich mit Jesus. So etwas kann nur er. Und da merkte ich mal wieder, Jesus ist der Weg. Wir hören die Orgel. Der zweite Punkt meiner Predigt heißt, Jesus spricht, ich bin die Wahrheit. Jetzt wird es schwer und leicht zugleich. Über die Wahrheitsfrage konnte und kann man sich promovieren und habilitieren, Diskussionen anzetteln und Bücher schreiben. Ich sagte ja, es wird schwer auf dieser intellektuellen Schiene. Aber da wir ja jetzt kein Seminar haben, wähle ich lieber die leichte Lösung und ich hoffe, Sie folgen mir. Ich kenne Jesus. Ich kenne den, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Als Jesus vor Pilatus steht, also vor dem, der ihn dann verurteilt und ans Kreuz schlagen lässt, da will sich Pilatus aus der Affäre ziehen und sagt, was ist Wahrheit? Pilatus hatte Jesus nicht verstanden. So wie Sie jetzt vielleicht auch nicht verstehen. Jesus redet nicht über die Wahrheit, er ist die Wahrheit in Person. Man muss ihm glauben, sich ihm anvertrauen, um ihn zu verstehen. Die Bedeutung von Aletheia, Wahrheit, im Hebräischen ist, als würde eine Mutter ihr Kind stillen. Mütter wissen, wie schön das ist, und die Babys auch. So intim, so verbunden, so eins. Ich bin kein Säugling mehr, aber die Verbindung mit Jesus, die ist geblieben. Ich sagte ja, ich kenne Jesus. Ich habe gerade eben noch mit ihm gesprochen. gebetet. Und ich komme in Schwärmen, wenn ich von ihm erzähle. Bei ihm stimmt einfach alles. Er ist echt. Er ist barmherzig. Er ist lieb. Und er ist wahr. Sehen Sie, es gibt nicht mehrere Wahrheiten und Sie können sich eine aussuchen. Es kann falschen Glauben, falsche Liebe, aber keine falsche Wahrheit geben. Alles andere als Wahrheit ist Lüge oder Irrtum. Ich weiß, was ich sage. Nehmen Sie Jesus aus der Weltgeschichte weg und wir haben keine Wahrheit mehr. Jesus ist das Zentrum der Geschichte und ohne ihn ist alles verlogen. Oder sagen wir, ist etwas freundlicher, ein großer Irrtum. Und nun stellen Sie sich bitte einmal die Welt ohne Wahrheit vor. Die Anschläge des IS, der Streit mit den Nachbarn, der Unfriede mit sich selbst. Es muss doch einen Ort geben, wo man zur Ruhe kommen kann. Einen Ort, wo es wahr ist. Einen Ort, wo ich meinem Nachbarn ins Auge schauen kann und weiß, der ist wahr. Der gehört auch zu Jesus. Auch bei ihm schlägt sich die Wahrheit von Jesus nieder. Ich weiß, viele werden dem jetzt nicht zustimmen und mir fehlt auch die Zeit, es ausführlich zu begründen. Aber ich diskutiere gern. Sie können mir auch gerne schreiben. Sie haben vielleicht auch das Wort des Jahres 2016 gehört, postfaktisch, das Wort des Jahres. Ich gebe zu, ich musste erst einmal nachdenken, was damit gemeint ist und kann nur sagen, da haben sich einige Leute etwas richtig Kluges ausgedacht. Übersetzt heißt das nach den Tatsachen. Auf Deutsch, die Tatsachen interessieren mich nicht, ich suche mir meine eigenen Tatsachen. Entscheidend tun dabei meine Emotionen, nicht die Fakten. Das ist beinahe dasselbe wie, es gibt mehrere Wahrheiten. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist das Faktum meines Glaubens. Da gibt es kein Post. Dies bleibt über alle Zeiten und Generationen hinweg. Das ist die Wahrheit. Wir haben eben unseren Studentenchor aus Indonesien gehört. Wir werden ihn gleich nochmal hören. Und dass Sie jetzt heute hier sind, ist Ergebnis eines Faktums, einer Tatsache. Sie kommen alle aus dem Stamm der Bataks. Bis ca. 1860 waren die Bataks verfeindete Stämme, die sich bekriegten und dann auffraßen. Kannibalen, schieres Heidentum, Geister- und Ahnenkult. Und dann kam Nommensen, ein ehemaliger Gänsejunge aus Nordfriesland. Der brachte das Evangelium. Mit ihm begann die Missionsarbeit unter den Bataks. Er war ganz allein auf sich gestellt und verkündigte immer weiter die eine Wahrheit zwischen all den Lügen und Intrigen und Feindseligkeiten und Mordanschlägen. Und es gelang ihm. Mit unendlicher Ausdauer konnte er eine Bresche schlagen in die Mauer des Widerstands. Im Oktober 1986, also vor ein paar Jahren schon, feierte die christlich-protestantische Batak-Kirche ihr 125-jähriges Jubiläum. Alle Batak-Kirchen zusammen haben etwa 3 Millionen Mitgliedern und das fing mit einem an, Ludwig Nommensen. Ihn hatte Jesus mit seiner Wahrheit angesteckt. Danke Robin und dem ganzen Chor, dass ihr heute hier seid. Ihr seid nicht postfaktisch, ihr seid faktisch, ihr seid Tatsache, ein Beweis, dass Jesus lebt. Wir hören noch einmal die Orgel. Der dritte Punkt meiner Predigt heißt, ich bin das Leben. Ich lebe gern. Ich hoffe, Sie auch. Ab und zu muss ich mal zum Arzt und dann und wann zwickt es mich hier und dort. Aber eigentlich geht es mir gut, unverdient gut. Es geht auch anders. Wir hatten einen Gemeindeabend. Der Gemeindesaal war mit ca. 250 Menschen überfüllt. Der Redner war gut, das Programm auch. Und das Beiprogramm war besonders gut. Heute kam eine Frau in einem Rollstuhl. Da wurde sie jeden Morgen hineingehoben mit einem Kran. Sie war gelähmt. Und wenn der Kopf nach hinten fallen würde, hätte sie einen Genickbruch und wäre tot. Sie konnte nur noch sprechen, ihren Mund und zwei Finger bewegen und mit denen malte sie uns schöne Spruchkarten und Plakate. Jetzt wollte ich sie interviewen. Das heißt, ich hatte es vorher mit ihr abgesprochen. Ich würde sie über ihre Krankheit befragen. Da saß sie in ihrem Rollstuhl und guckte in die Menschenmenge hinein. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Und dann sagte sie, ich bin lieber krank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Es verschlug mir die Sprache. Ich, der Gesunde, auf zwei Beinen, fragte die Frau im Rollstuhl und bekam so eine Antwort. Ich hakte dann noch einmal nach. Sagen Sie es doch bitte noch einmal. Ist Ihnen Jesus wichtiger als Ihre Gesundheit? Und sie antwortete mit einem klaren und deutlichen Ja und wiederholte den Satz, ich bin lieber krank mit Jesus als gesund und ohne Jesus. Das war echt. Wenn ich als Gesunde so etwas sagen würde, wäre das völlig egal. Aber sie in ihrem Rollstuhl, der für sie zum Segen wurde, was für ein Bekenntnis. Das gilt auch für alle, die ihr Leben suchen, in Alkohol und sich dabei kaputt trinken, in Drogen, die sie langsam sterben lassen, in all den Süchten unserer Zeit. Machen Sie doch einmal den Test, ob Sie abhängig sind. Die Kirche nannte das früher Fastenzeit. Und die kommt jetzt demnächst in der Passionszeit. Und wenn Sie wirklich leben wollen, dann brauchen Sie Jesus. Er ist nicht nur gestorben, wie wir alle sterben werden. Er ist viel, viel schlimmer gestorben an uns und unseren Sünden. Nicht auszuhalten, wenn ich alle Schuld aus meinem Leben nehme und ihre und ihre und ihre und würde alle Schuld der Welt auf einen großen Haufen werfen, was für einen gigantischen Berg gäbe das? Und wenn ich das alles einschmelzen würde, was käme dabei heraus? Der Teufel persönlich, sagte mir einer. Falsch, ganz falsch. Das Kreuz käme dabei heraus. Ich wiederhole, das Kreuz, jede Schuld hängt jetzt an Jesus. Jede. Sie dürfen leben, leben. Sie sind frei. Und das Beste kommt noch, jetzt. Jesus ist auferstanden, er lebt, er hat den Tod besiegt und jetzt ist klar, das gilt auch für Sie. Das ewige Leben gehört Ihnen, nicht nur das irdische. Und das Schöne dieser Welt ist nur ein Vorgeschmack der Ewigkeit. Was wird das schön, wenn wir Jesus sehen? Was wird das toll, wenn wir neu werden? Wenn das Leiden zu Ende ist, wenn die Begrenzungen zu Ende sind, wenn die Vergänglichkeit aufhört, frei, frei für die Ewigkeit. Ich weiß, noch sind wir hier, noch steht uns der Tod bevor, aber hinter der Tür des Todes wartet Jesus auf uns. Sterben ist nicht angenehm, aber Jesus hilft uns dadurch. Das schwarze Köfferchen in meiner Hand wog schwer. Viel schwerer, als es eigentlich war. Das Abendmahlskofferchen mit den Gerätschaften für das Krankenabendmahl wurde von mir in ein Krankenhaus getragen. Ich ging mit einem jugendlichen Mitarbeiter zu einem sterbenden 17-Jährigen. Er war ein junger Christ, ein treues Mitglied unserer Jugendgruppe. Wir erreichten sein Krankenzimmer. Die Stationsschwester sagte, da brauchen Sie nicht mehr hin, der liegt im Koma. Wir gingen trotzdem. Er lag im Koma. Ich baute das Abendmahlsgeschirr auf, zündete die Kerzen an, schenkte etwas Wein in den kleinen Kelch, legte die Oblaten auf den kleinen Teller und plötzlich schlug der Junge die Augen auf. Hallo, Pastor, sagte er. Echt gut. Es verschlug mir die Sprache, aber dann konnten wir uns kurz unterhalten und beten. Und ich weiß noch genau, er sprach, Herr Jesus, ich weiß nicht, warum es mir so geht. Ich würde ja auch noch gerne leben, aber wenn du mich zu dir holen willst, dann will ich auch gerne kommen. Dann sagte ich die Einsetzungsworte und wir feierten das heilige Abendmahl. Kurz darauf schloss er die Augen und machte sie nie wieder auf. Dies Erlebnis hat sich mir und meinem Begleiter so eingebrannt, dass wir es nie wieder vergessen haben und uns selbst und vielen, auch ihn, solch einen festen Glauben wünschen an den, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das Ganze wozu? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen.